Ich war Kuratorin für fossile Wirbeltiere am Senckenberg-Museum. Angefangen zu arbeiten habe ich da 1918. Und mir wurde tatsächlich noch am Nachmittag des 9. November 1933 vom Direktor versichert, ich werfe sie nie heraus. Und am 11. November 1938 stand in der Zeitung, dass Leute wie ich ein Museum oder eine andere öffentliche Stätte überhaupt nicht einmal betreten dürfen mehr.
Dies ist die Geschichte von Tilly Edinger. Und weil Tilly Edinger im Jahre 1958 Radio Bremen ein Interview gewährt hat, kann sie ihre Geschichte mit ihren eigenen Worten erzählen. In Frankfurt hatte der Name Edinger einen guten Klang. Ihr Vater hatte zu den Stiftern der Universität gezählt.
Mein Vater war Nervenarzt und hatte ein großes Interesse für vergleichende Anatomie des Gehirns, womit es zusammenhängt, dass es mir hier immer wieder passiert, wenn jemand meinen Namen hört, die Ärzte, dann schießen sie auf mich los und sagen, sind Sie die Tochter von Edinger?
Von Jugend auf war Tilly den Anblick von Gehirnen gewöhnt, wie sie konserviert in Gläsern schwammen. Lange konnte sie sich nicht entscheiden, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte, wählte dann aber die Paläontologie, wollte also längst ausgestorbene Tiere erforschen. Die vergleichende Anatomie des Gehirns, wie sie ihr Vater betrieben hatte, schien in der Paläontologie keinen Platz zu haben. Gehirne verwesen wie alle Weichteile. Und so lassen sich eigentlich nur Gehirne von heute lebenden Organismen miteinander vergleichen, wenn man etwas über die Gehirne längst ausgestorbener Lebewesen erfahren will.
Vergleicht man ein Edelgehirn mit einem Pferdegehirn und einem Menschengehirn, das sind drei ganz verschiedene Stufen, aber die haben gar nichts miteinander zu tun. Denn diese sind also Tiere, deren Stammesgeschichten sich vor ungefähr 65 Millionen Jahren getrennt haben, ganz separate Wege gegangen sind.
Tilly Edinger ist heute unter Paläontologen bekannt dafür, dass sie das scheinbar Widersinnige geschafft hat. Sie hat eine Methode entwickelt, fossile Gehirne zu untersuchen, also Weichteile zu erforschen, die eigentlich längst verwest sind.
Das habe ich so nebenbei entdeckt, indem ich gemerkt habe, verschiedene Leute haben mir ganz besonders interessante Fossilien beschrieben, die eben nicht Hartteile waren, nämlich Ausgüsse von fossilen Schädeln. In dem Schädel, das ist zuerst entdeckt worden von Cuvier 1804, da hat sich die Form des vor Urzeiten verwesten Gehirns erhalten.
Cuvier mag zwar das erste Beispiel eines Schädelausgusses entdeckt haben, aber erst Tilly Edinger hat die Tragweite dieser Entdeckung erkannt. Wenn die Schädelknochen noch vorhanden sind, kann man natürlich den fossilen Schädel mit Gips ausgießen. Besonders interessant sind aber die Beispiele, bei denen der Ausguss bereits von der Natur erledigt worden ist. Wenn der Schädel etwa anfangs in bewegtem Wasser gelegen hat, kann Sediment durch die Augenhöhlen oder das Hinterhauptsloch eingedrungen sein und sich im Schädel zu einem Steinkern verfestigt haben.
Weil während das Tier gelebt hat, das Gehirn die Schädelhöhle geformt hat, muss der Schlamm, der dann die Schädelhöhle erfüllt hat, die Form des Gehirns haben.
Das ist das eine. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die zum Beispiel besonders in Travertinen, wie wir sie aus Weimar-Ehringsdorf kennen, ganz vorzügliche Erhaltungen bringt.
Professor Fritz Steininger, Direktor des Forschungsinstituts und Naturmuseum Senckenberg in Frankfurt. Er hat ebenfalls mit Tilly Edingers Methode gearbeitet.
Das Wasser, das Grundwasser, ist gesättigt mit Calcium, also mit Kalk, wenn Sie so wollen. Und wenn dieses Wasser nun in den Hohlraum eintritt, dann wird der Kalk abgesetzt. Und diese Kalkabsätze, die bilden dann diese Fläche des Innenraumes dieser Schädelhöhle ganz wunderbar ab. Und das sind dann also wirklich auch ganz hervorragende solche Steinkerne, wenn man sagen darf, von solchen fossilen Gehirnhohlräumen.
Der Effekt lässt sich mit einer verkalkten Kaffeemaschine vergleichen. In allen Hohlräumen hat der Kalk sich abgesetzt und zeichnet bis ins feinste Detail die Schädelinnenseite und damit indirekt die Gehirnoberfläche nach.
Es gibt also Tiere, wo in dem Knochen abgebildet werden, einmal sogar die Adern, also die Blutgefäße, und auf der anderen Seite die Hirnwindungen, die sogenannten Gyri. Und besonders deutlich findet man das bei den Raubtieren, oder zum Beispiel bei den Bären ganz besonders deutlich, aber auch bei den Hirschartigen gibt es wunderbar. Beim Menschen ist das wieder ganz hervorragend. Die menschlichen Gehirne, die lassen sehr viele Details erkennen.
Die Geschichte unserer eigenen Art geht uns natürlich besonders nahe. Und auch wenn Fritz Steininger kein Spezialist für die Geschichte des Menschen ist, hat er sich natürlich einmal Gehirnausgüsse unserer Vorfahren angeschaut.
Und wenn man das tut, dann findet man in Afrika doch eine Unzahl von sehr, sehr schönen Hohlraumausgüssen von unseren Vorfahren, also von Homo erectus und den davorliegenden, also auch Australopithecinen und anderen dieser Vorfahrengruppen. Und da ist es mir nur aufgefallen, dass das Großhirn keine wirklich ausgebildeten Frontallappen hat, so wie wir heutigen Menschen das haben, nicht? Und das ist ja erstaunlich, wenn man sich vor Augen hält, dass der Homo erectus ja vor ungefähr 1,8 Millionen Jahren nach Europa erst eingewandert ist, vor circa 2 Millionen so entstanden ist, nicht? Zeigt das doch auch eine unglaubliche Potenz der Entwicklung eines Gehirnes, wo man doch denken müsste, naja, das muss eigentlich schon immer da gewesen sein in seiner heutigen Konfiguration.
Vielleicht erlauben solche Schädelausgüsse sogar zu verfolgen, seit wann die Vorfahren des Menschen sprechen können. Die beiden wichtigsten Sprachzentren des Menschen mit ihren charakteristischen Hirnwindungen liegen direkt unter der Oberfläche der linken Gehirnhälfte. Bei Ausgüssen von Schädelknochen des Homo habilis, der in der Abfolge noch vor dem Homo erectus gehört, zeichnen sich diese Sprachzentren bereits andeutungsweise ab.
Was man machen kann, man kann im Verlaufe von Stammesgeschichte, nicht? Wir kennen natürlich Gehirne auch in einer stammesgeschichtlichen Entwicklung, kann man dann schon sehen, dass sich bestimmte Regionen vergrößern und aus diesem Vergrößern kann man auch schließen, dass diese Funktion, ob sie also eine Riechfunktion oder eine Sehfunktion ist, dass die dann besonders hervorgehoben wurde. Und wenn man dann rückkoppelt, was war denn das für ein Tier? War das eher ein Tier, das über den Geruchssinn seine Beute zum Beispiel gesucht hat? Dann kann man schon gewisse Rückschlüsse ziehen.
Ein besonders schönes Beispiel hat Tilly Edinger bei Fledermäusen entdeckt. Die Gehirne heute lebender Fledermäuse zeigen zwei Ausstülpungen, in denen die Ultraschallechos verarbeitet werden, mit denen sich die Fledermäuse in der Dunkelheit orientieren. Diese Ausstülpungen konnte Tilly Edinger bereits schon am Gehirnabguss einer fossilen Fledermaus nachweisen. Es ist also anzunehmen, dass diese fossile Fledermaus auch schon im Dunkeln umherfliegen konnte.
Tilly Edinger hat ja nicht nur diese Fledermausgehirne, das war eines ihrer Großtaten, das andere waren diese Notosauriergehirne, die sie untersucht hat und als erste eigentlich wirklich gezeigt hat, wie denn diese Evolution bei den Gehirnen abläuft, nicht? Und wir alle, die wir uns mit solchen Dingen beschäftigen, fußen auf der Tilly Edinger ihren basalen Erkenntnissen.
Ich habe dadurch, dass ich so lang in Frankfurt blieb, lange im Luxus gelebt, und zwar so lange, bis ich mit 10 Mark auswandern konnte, also viel zu lange.
Wer hätte sich denn auch mit mehr Recht als Frankfurterin fühlen können? Mütterlicherseits ließ sich die Familie bis auf einen Urahn verfolgen, der bereits 1397 von Butzbach nach Frankfurt übersiedelt war.
Eines werfe ich mir vor dabei. Meine Schwester hat mich immer gezankt, die ist 33 in die Türkei mit ihrem Mann, der dort Professor wurde. Und sie hat, wie ich dann also bettelarm hier ankam, gesagt, dass sie mir ja beinahe in jedem Brief geschrieben hat, ich muss raus.
Tilly Edinger unterschätzte die Lebensgefahr, in der sie schwebte, ausgerechnet weil ihr Arbeitgeber, die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, sich im Nationalsozialismus anständig verhielt. Noch im Jahr der Machtübernahme stellte die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft klar, dass sie ihre jüdischen Mitglieder unbehelligt weiterarbeiten lassen würde. Der Direktor des Senckenberg-Museums, Rudolf Richter, war zwar Parteimitglied, hielt aber den Antisemitismus seiner Partei für eine vorübergehende Verirrung.
Ich gehöre nach Frankfurt, ich kann hier nicht weg. In Senckenberg war ich doch schon immer als Kind und ich lebte noch in dem Haus, in dem ich geboren war. Aber hatte diese Einladung von meinem jetzigen Engelschef, hatte ich bekommen im August 1938, dass ich bei ihm arbeiten könnte, aber Geld sei kein Staat.
Da war das Namensschild an ihrer Tür im Senckenberg-Museum bereits entfernt worden. Tilly Edinger wagte nicht mehr, an Fachtagungen teilzunehmen. Wenn sich prominenter Besuch im Museum ankündigte, musste sie das Gebäude durch die Hintertür verlassen. Nach dem Pogrom vom November 1938 durfte sie das Museum überhaupt nicht mehr betreten.
Ich habe am 1. August 1938 mich eingeschrieben beim amerikanischen Konsulat für Einwanderung. Und als ich schließlich wegkam, April 1939, sagte mir das Konsulat, meine Nummer, die ich damals bekommen hatte, käme in 2¼ Jahren dran. So lange habe ich nicht zu warten brauchen, dadurch, dass ich nach England ging. Und da hatte ich eben das Glück, eine Übersetzerinnenstelle in London zu haben.
Als Tochter aus vermögendem Hause war Tilly Edinger ein Leben frei von materiellen Sorgen gewohnt gewesen. Plötzlich musste sie jeden Penny umdrehen. Den Kriegsausbruch erlebte sie in Großbritannien mit und galt seitdem als Enemy Alien, als feindliche Ausländerin. Immerhin wurde sie nicht wie andere deutsche Immigranten in ein Lager gesperrt, sondern durfte im Mai 1940 in die USA ausreisen.
Als ich ankam, bekam ich von etwas namens Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars $50 im Monat während des ersten Jahres. Gebraucht habe ich 70, also ich verstehe es heute noch nicht, aber ich bin damit durchgekommen. Eben dadurch, dass ich diese kleine Wohnung entdeckt habe und alles selber machen konnte und nie in einem Restaurant gegessen und übrigens bis 1948 prinzipiell nie ein Taxi genommen habe. Das fiel mir sehr schwer.
Nach ihrer Erinnerung durchlitt sie die einzige Depression ihres Lebens, dachte auch an Selbstmord. Wie bei so vielen Immigranten löste bei ihr das Erlebnis der Rettung Schuldgefühle aus.
Mein Bruder ist vergast, meine Lieblingscousine und einer meiner Väter sind erschossen und meine eine Tante, meine Lieblingstante, mein liebster Mensch auf der Welt, im Alter von 80 Jahren, wie sie diese Mitteilung bekommen hat, sie soll sich für die Deportation bereithalten, hat sich das Leben genommen. Wenn ich das Ende von einem Laib Brot wegwerfen musste, ist mir dann klar geworden, dass ich immer gedacht habe, vorher die Tante Dora wäre vielleicht froh damit.
Tilly Edingers Glück im Unglück war, dass sie wieder paläontologisch arbeiten konnte. Der große Wirbeltierpaläontologe Alfred Romer hatte sie am Zoologischen Museum der Harvard-Universität untergebracht. Da sich die Evolution des Pferdes weitgehend auf dem amerikanischen Kontinent abgespielt hat, lag es für sie nahe, sich mit der Evolution des Pferdegehirns zu beschäftigen.
Ich habe von überall in Amerika fossile Pferdegehirne verfolgt von vor 55 Millionen Jahren bis heute. Und da hat sich ungeheuer viel geändert.
Und die US-amerikanischen Fachkollegen wussten, was sie an ihr gewonnen hatten. Wählten sie später sogar zur Präsidentin der amerikanischen Gesellschaft für Wirbeltierpaläontologie. Mit dem Kriegsende ließ sie sich in ihrer neuen Heimat einbürgern, auch wenn sie sofort wieder den Kontakt nach Deutschland suchte. 1950 sah sie zum ersten Mal ihre Heimatstadt Frankfurt wieder.
Aber das war so grauenvoll im Gegensatz zu allem anderen, denn niemand spricht mehr Frankfurterisch außer mir und einem Herrn hin auf der Bank. Und es war alles so in Ruinen, dass ich nicht wusste, wo ich bin.
Bei späteren Besuchen versuchte sie, Frankfurt als eine fremde Stadt zu betrachten. Als die Stadt Frankfurt den 100. Geburtstag ihres Vaters feiern wollte, kommentierte sie das sarkastisch als Wiedergutmachung. Tilly Edinger starb am 27. Mai 1967 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Ihre Asche liegt im Grab ihrer Eltern auf dem Frankfurter Hauptfriedhof begraben.
Ich bin also sozusagen ein auserwähltes Wesen, in dem ich davon lebe, dass ich ein Wirbeltierpaläontolog bin. Das gibt es beinahe überhaupt nicht.